Yes, Predigt. Gott ums Thema Mann. Mann ist da schwierig. Manzi. Genau. Wir haben die Predigtreihe nach dem Herzen Gottes. Und wir haben am letzten Sonntag vom Simon Eckhart gehört, Gemeinde oder Gemeinschaft nach dem Herzen Gottes. Und heute soll es um Mann nach dem Herzen Gottes. Und nächsten Sonntag geht es um eine Frau, eine biblische Geschichte von einer Frau nach dem Herzen Gottes. Heute geht es um den Boas. Ich habe im Vorbereiten einige Bücher ein bisschen studiert. Da gibt es dann ganz coole, spannende Bücher, wie zum Beispiel Der Mann ist vom Mars und die Frau von der Venus, glaube ich, irgendwie so. Und Bücher, die einfach sagen, wie unterschiedlich die Männer und Frauen sind. Und ich will einfach auch im Voraus sagen, ich habe gemerkt beim Lesen von diesen Büchern, über das predige ich nicht. Also mir geht es nicht darum, um den grossen Unterschied von Mann und Frau zu zeigen, sondern mir geht es um den Charakter. Und da glaube ich aber auch, wie bei allem auch, es gibt tendenzielle Unterschiede, ohne zu allgemeinern. Und es gibt Charaktersachen, wo man den Mann ein bisschen deutlicher muss sagen, die aber ganz genau auch die Frauen betreffen. Also ich kann alle Frauen beruhigen. Ihr dürft nicht schlafen, während dem Gottesdienst betrifft euch auch. Ihr könnt aber, wenn ihr es braucht, natürlich. So, in der Gegenwart Gottes schlafen tut manchmal mega gut. Jetzt habe ich tatsächlich, ich mache das ab und zu, aber nicht im Blick auf die Predigt, weil ich es meistens noch nicht so riesig brauchen kann. Aber ich habe KI gefragt, gibt es eine Bibelstelle, wo in einem Vers, am liebsten in einem Wort, fast nur auf Männer ausgerichtet sind? Und dann ist tatsächlich die Bibelstelle gekommen und ich werde uns da zeigen. Und zwar heisst es im 1. Korinther 16, Vers 13, wachet, steht fest im Glauben, seid mutig und seid stark, wird übersetzt, normalerweise. Und bei mutig steht ein griechisches Wort, das sonst in der Bibel nicht steht. Nämlich männlich. Es gibt eine von den vielen Übersetzungen, die ich ein bisschen durchgelegt habe, das ist der Schlachter, der hat übersetzt mannhaft. Sei mannhaft und stark. Das heisst, wenn man das so liest, natürlich betrifft es nur den Mann, den, oder so. Und wenn wir sagen, nein, auch ihr Frauen könnt mannhaft sein, einfach nicht zu männlich, vielleicht. So. Aber mir hat es so noch spannend gedacht, dass da eine Eigenschaft vom Mann gesagt ist, du Mann, wach auf, bist fest im Glauben, das sind jetzt meine Worte, bist männlich und bist stark. Ich sage es auch mal so, leb als Mann. Als zweites bin ich dann drauf gestossen, wobei da nicht über das KI, zweitens bin ich drauf gestossen, der Herbert Grönemeyer hat mal ein Lied geschrieben über Mann. Ich weiß nicht, wer das kennt. Herbert ist auch schon ein bisschen älter, jawohl. Ich finde es mega cool. Auch da ein paar kleine Sequenzen aus dem Lied raus. Wann, und noch schon der Titel, wann ist ein Mann ein Mann? Das ist schon cool, dass du darüber nachdenkst. Und dann singt er so, Männer geben Geborgenheit, Männer weinen heimlich. Oder mich auch betonen, Männer weinen, heimlich. Männer brauchen Zärtlichkeit, oh, Männer sind so verletzlich. Männer sind auf dieser Welt einfach unersetzlich. Männer haben Muskeln, Männer sind furchtbar stark. Männer können alles, Männer kriegen Herzinfarkt. Oh, Männer sind einsame Streiter, müssen durch jede Wand, müssen immer weiter. Männer haben schwer, nehmen es leicht, außen hart, innen ganz weich. Und so geht es weiter, der ganze Haufen, der Mann. Ich finde schon noch spannend irgendwie, wann ist ein Mann und was für Charaktereigenschaften soll denn ein Mann haben? Und ich bin auch auf einen von meinen Lieblingen gestossen im Alten Testament, im Buch Ruth. Das ist ein ganz kleines Buch nach den Richterbüchern, der ersten Hälfte der Bibel, wo es um den Boas geht. Und spannend ist, wie bei der Ruth, beim Buch von der Ruth, wo es vom Boas jetzt geht, genauso gleich wie das Buch von der Königin Esther, gibt es nicht einen Vers, wo Gott redet. Gott sprach, Gott hat gesagt. Oder der Boas hat Gott gehört. Also. Aber in der ganzen Geschichte spürt man, dass eine Geschichte Gottes ist. Und in der Geschichte merkt man, der Boas hört auf Gott und lebt nur nach Gottes Maßstab. Es gibt Bibelübersetzer, die sagen, der Boas im Buch Ruth, der ist eigentlich der Vorläufer von Jesus. Oder ein Abbild, ein Vorabbild von dem, was Jesus nachher war. Und darum, der Boas. Jetzt ist eine lange Geschichte. Ich könnte jetzt eine halbe Stunde von der Predigt verwenden, um die Geschichte vorzulesen, aber ich tue sie probiere Kurzform lesen. Wenn jemand nicht versteht, um was das geht, soll er einfach vielleicht im Internet im Nachteil nachlesen, mich nachher fragen oder es nachher nachlesen und so weiter. Also, es ist, Buch Ruth ist beschrieben, es gibt eine Hungersnot und dann gibt es, und übrigens ist eine Vorbemerkung, es gibt drei Männer in dieser Geschichte, die eine Rolle spielen. Und der eine ist gerade Hungersnot, Elimelech, zieht mit seiner Frau Naomi aus ins Moabiterland, weil eben, es ist eine Hungersnot in Israel und er geht jetzt in ein Land, das total gottlos lebt, wo Götter hat, die wir uns heute gar nicht mehr vorstellen können und so weiter. Sie kommen, ihre Söhne heiraten moabitische Frauen und alle drei Männer sterben nachher, also die Söhne und der Mann. Und dann Naomi reist wieder zurück, weil sie natürlich wieder allein ist und will ins Heimatland. Und dann die zwei Schwiegertöchter, die ja auch jetzt allein sind, hat die eine ist zurückgeblieben und die Rute gesagt, ich bleibe bei dir, bis der Tod uns scheidet, so quasi. Ich will auch dein Volk, dein Gottesvolk kennenlernen. Die Naomi und die Ruth, ganz allein, eine Witwe, die eigentlich verloren ist, machen den Neustart in Bethlehem. Und Naomi sagt, geh du doch einfach mal Ehren auflesen, weil es gibt immer mal wieder reiche Leute, die Ehren liegen lassen, respektive es gibt immer wieder Ehren, die man auflesen kann und wo dann die Witwe und die Weise davon leben. Und bei dem Ehren auflesen kommt sie auf das Feld von Boas, von einem von denen, der ein Löser sein kann. Jetzt war es so, damals, die Löser, das waren die, wenn jemand verwitwet ist, war das eigentlich fast ein Todesurteil. Und wenn Naomi, so war es dann auch, hat das Land verkaufen wollte, um zu überleben, dann ist es in der Regel so, dass ein Bruder von der Witwe, jetzt auch von der Ruth, ihrem Mann oder so, dann die Ruth sollte heiraten, um sie auszulösen, um sie zu erlösen. Und der Löser, der ist dann das Ziel, dass der ein Kind einen Nachfolger machen kann, der dann aber nicht als sein Nachfolger gilt, sondern als dem vom Bruder, von dem, der eben gestorben ist. Und alles Land geht dann wieder, bleibt dann in dieser anderen Verwandtschaft. Aber irgendjemand sollte diesen Witwe helfen als Löser. Und der Boas wäre eine potenzielle Möglichkeit. Naomi hat das mitbekommen, dass die Ruth auf dem Feld ist. Und da setzt, ich sage jetzt, der Charakter von Boas. Ich lese uns aus Ruth 3, Vers 8 bis 10. Um Mitternacht fuhr Boas aus dem Schlaf hoch. Er beugte sich vor und entdeckte eine Frau, die zu seinen Füßen lag. Wow. Also Naomi hat einen Plan gehabt. Sie hat gesagt, geh du zum Boas, wenn sie die Ernte dann kennt. Und gang zu seinen Füßen unter seine Decke und schau, was Gott denn wird machen. Wer bist du? Fragte eben Boas erstaunt. Ich bin Ruth, antwortete sie. Ich habe eine Bitte. Als naher Verwandter von mir bist du doch dafür verantwortlich, mir in meiner Not zu helfen. Breite den Saum deines Gewandes über mich aus, als Zeichen dafür, dass du mich heiraten und versorgen wirst. Der Herr segne dich, rief Boas. Jetzt zeigst du noch viel mehr als bisher, wie sehr dir die Familie deiner Schwiegermutter am Herzen liegt. Die Ruth war eine Moabiterin, keine Israeliterin. Hat aber ein Anliegen für Naomi und sie, ihr Land und ihre Verwandten. Du bist nicht den jungen Männern nachgelaufen, obwohl du sicher auch einen Wohlhabenden hättest finden können. Du brauchst dir keine Sorgen zu machen, heißt sie nachher. Ich werde deine Bitte erfüllen, jeder in Bethlehem weiß, dass du eine ehrbare junge Frau bist. Für alle Bibelausleger ist es grundsätzlich klar, es ist ein symbolischer Antrag, willst du mich heiraten? Schon damals, wenn man so will sagen, sehr modern, dass eine Frau den Antrag stellt. Willst du mein Erlöser sein, oder? Und das hat es übrigens schon früher noch gegeben, so. Schon im Kindergarten so. Auch ich bin im Kindergarten verliebt gewesen. Wenn man dann ein Mädchen so ein gesehen hat, dann hat man einen Zettel austauscht. Zu dem habe ich mich meistens nicht getraut. Aber andere haben das einmal so gemacht, dass es geheißen hat, ja, nein, vielleicht, oder? So. Und dann hat man ankreuzeln und austauschen und dann je nachdem, wie die Antwort war. Vielleicht war es immer ein bisschen schwierig gewesen. Aber auf jeden Fall war das ein symbolischer Antrag, Hochzeitsantrag. Und es war eine Bitte, dass doch der Untergang von der Naomi mit ihrem Besitz und ihrer ganzen Familie nicht definitiv wird. Übrigens, auch noch da interessant, die Unterdeckung hat eine symbolische Bedeutung. Bis heute noch heiraten in der Regel jüdische Ehen unter einer Kuppa, unter einer Decke, die symbolisiert, dass das unter dem Schutz und unter der Gegenwart Gottes soll passieren. Es ist wie Ziviltrauung. Es ist ein offizieller, juristischer Akt, wenn man so heiratet im jüdischen Bereich. Also es hat eine juristische Komponente bei dem. Jetzt aber trotzdem, bei all dem innen spürt man, was läuft da ab. Also die Nacht unter die Decke vom Chef. Go. Und es ist nicht nur heute so, es war auch früher noch so gewesen, darum hat auch der Boas ein bisschen später gesagt, oh, jetzt geh noch heim, bevor es hell wird, damit dich niemand sieht und meint, wir machen da etwas Falsches und so weiter. Aber da drin steckt genau der göttliche Charakter, wo sich Gott von Männern und von Frauen wünscht. Und ich habe so für mich darüber geschrieben, Gott schenkt uns ja einen göttlichen Charakter, indem er in uns einzieht. Er schenkt uns die Fähigkeit, einen göttlichen Charakter zu leben. Und ich glaube, noch mehr, es geht eigentlich darum, dass wir einen göttlichen Charakter ein Leben lang entwickeln. Wir sind nicht vollkommen, aber wir können oder wir können sie lassen, das, was Gott in uns eingeleitet hat, göttlichen Charakter, göttlichen Wert zu leben, zu zeigen in dieser Welt. Darum, Mann, so habe ich geschrieben, das ist die nächste Folie zeigen. Mann, entfalte den göttlichen Charakter in dir. Und darum das zweite eine Klammer, weil es eigentlich für uns alle gilt. Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Jetzt, was heisst Charakter? Was ist denn Charakter? Es hat einmal ein weiser Mann gesagt, Charakter beschreibt das, was wir tun, wenn wir unbeobachtet sind. Also das, was wir machen, wenn uns niemand sieht, das zeigt Charakter. Was haben die zwei gezeigt? Sie haben in den drei wichtigsten Lebensbereichen gezeigt, was göttlicher Charakter ist. Und das sind die drei Bereiche, Geld, Sex und Macht letztlich. Ganz grosse Worte, wir alle zusammen leben in dem Bereich, dass wir können im Thema Geld, Thema Sex, Geld oder Macht, göttlich handeln oder nicht göttlich. Übrigens, alle drei Sachen sind nicht schlecht. Im Gegenteil, sind Geschenke Gottes. Sexualität, wie auch Macht, respektive Möglichkeit haben, Einfluss zu nehmen. Und auch das Geld, Besitz, ist nicht schlecht. Die Frage ist einfach, wie gehen wir um? Jetzt, beim Boas sieht man die eine, der Charakterstärke im Umgang mit der Sexualität. Das heisst da, Ruth schlief die Nacht über am Fußende seines Lagers, doch bevor es hell wurde, dass andere sie hätte erkennen können, stand sie auf, denn Boas hatte gesagt, niemand darf erfahren, dass eine Frau bei mir war. Der Boas hat eigentlich Ruth geehrt. Er hat wollen, dass sie rein bleibt. Und auch er hat rein wollen von Gott leben. Das heisst, Sexualität ist das Schönste, was es gibt, das Coolste, was es gibt. Ja, es schafft auch Nachkommen sogar. Und dort mal auch für überlebenswichtige Nachkommen. Aber Sexualität kann auch pervertieren. Und Sexualität ist dann, oder für das denkt, wenn sie in eine tiefe Verbundenheit, in eine Liebe, in eine Sicherheit von einer Ehe eingebettet ist. Und darum ist vielmal im Alten Testament und auch im Neuen Testament heisst eigentlich ganz wenig über außereheliche Gebot. Also wir sollen nicht miteinander Sex haben, bevor wir heiraten. Weil es eigentlich klar war und weil das Ganze, die ganze Bibel davon trifft, wir sollen in Reinheit leben und in Ehe und so, wie es Gott denkt hat. Genau. Und das haben sie Vollgas durchgezogen. Das Zweite im Blick aufs Geld. Der Boas, er hat schon, bevor er Druck kennengelernt hat, hat der Feldarbeiter immer wieder gesagt, lasst auch Ehren liegen, damit die Armen können, sammeln können. Und da wieder, bevor Ruth gegangen ist, bevor Ruth den Dreschplatz, heisst es im 3, Vers 15, Dreschplatz, also die Nacht verließ, forderte Boas sie auf, nimm dein Umschlagstuch ab und halte es auf. Und dann heißt es, und er schüttete gut 25 Kilogramm Gerste hinein. Lud ihr das Bündel auf die Schulter und ging da zurück in die Stadt. Also männlich wäre es gewesen, wenn er geholfen hätte tragen, aber das ist ja nicht gegangen. So. Aber 25 Kilo, nicht schlecht. Die Grosszügigkeit. Geld ist was, sowas so gut. Aber die Frage ist, für was setzen wir es ein? Und die Bibel trieft davon, dass wenn wir nicht unsere Sicherheit drauf bauen, aufs Geld, wenn wir grosszügig sind und nicht den Stolz haben, was wir alles geleistet haben, um das Geld zu haben, wenn uns gelingt, das fernzuhalten von uns und Gott zu vertrauen, Gott dankbar zu sein und grosszügig zu sein, dann überschüttet uns Gott mit Segen. So heisst es in Malachi 3, Vers 10, prüf mich. Gib nur schon den Zehnten ins Reich Gottes, so wie es geheißen hat im Alten Testament, sollen die Gläubigen machen. Und prüf mich, ob ich nicht den Himmel auftue und Segen abschütte auf dein Leben. Das ist eine Gottesverheißung. Er macht das. Und das Dritte noch, das Thema Macht. Ich finde das ganz spannend. Im Thema Macht geht es eigentlich auch um das Thema Hingabe. Lebe ich selber gross, selber stark, so wie ich will, so wie ich denke, muss gehen? Oder tue ich den Einfluss und die Macht ausüben, den ich von Gott geschenkt überhaupt habe? Ich gebe mich dem hin, was er denkt hat. Beim Boas, finde ich, zeigt sich da mega stark. Es heisst dann, Ruth 3, Vers 12, da eben, wo sie unter dieser Decke sind und miteinander schwätzen. Du hast recht, ich bin ein naher Verwandter von euch und habe die Pflicht, für dich zu sorgen. Aber es gibt einen anderen Mann, der noch näher mit dir verwandt ist. Bleibe heute Nacht hier, morgen soll sich der Mann entscheiden, ob er sich deiner annehmen will. Wenn nicht, werde ich es tun. Das schwöre ich. Der Boas hat sich an das gehalten. Er hat nicht einfach die Macht, die er hatte, wahrscheinlich auch als Reicher. Und wenn er noch schlau gewesen wäre, hätte das, ziemlich sicher hätte das hergebogen, dann er Druck heiraten. Er hat gesagt, ich bin nicht der Nächste von dir, es hat noch jemand anderes zuerst das Recht. Und es soll so passieren, wie es Gott will. Er hat seine Macht nicht missbraucht, sondern er hat das machen wollen, was Gott will. Gott ist im Mittelpunkt. Und aus dem heraus, die drei Charaktereigenschaften, denen würde ich gerne noch drei andere dazufügen, die in dieser Geschichte genau auch drin stecken. Und das eine ist das Thema Mut. Wenn jemand Mut hat, Verantwortung übernommen hat, dann ist der Boas gewesen. Und das ist schon ein Punkt, da habe ich mir überlegt, wie sagt man das in einer Predigt. Aber ich sage es jetzt einfach platt. Männer übernehmen eure Verantwortung. Und Verantwortung heisst, dass ihr für eure Frau, für eure Familie sorgt, dass ihr das Beste wollt für sie, dass ihr ihr dient. Kommt nachher gerade noch mal kurz darauf zurück. Dass ihr der Familie dient. Aber dass ihr das, wo Gott euch auftreibt, wo Gott euch sagt, dass ihr das auch macht. Und dass ihr wie Verantwortung auch in dem Sinne übernehmt. Im Thema Mut ist vielleicht auch ein bisschen so, dass wir ab und zu eben den Mut nicht haben, weil wir meinen, wir kommen den Raum nicht über. Manchmal von der Ehefrau, manchmal von den anderen Leuten und so. Aber wenn Sache uns Gott vor die Füße legt, können wir das anpacken. Es liegt an uns, auch an uns Männern, sage ich jetzt bewusst, daran zu glauben, dass Gott kein Wunder tun und uns kann brauchen. Es liegt an uns, mutig auch neue Sachen anpacken. Es liegt an uns, mutig Sachen anzusprechen und nicht bloß der Frau überlassen. So wie ich manchmal schon gespürt oder sogar gehört habe, solange die Frau nicht Zeit, ist ja alles gut, oder? Und die Frau muss ja ansprechen. Und wenn sie es nicht anspricht, haben wir ja kein Problem. Aber es liegt an uns, da Mut zeigen. Dann ein anderer, also und übrigens ist ja bei der Ruth kein Problem gewesen, das Thema Mut. Was die gemacht hat, von ihrem Land in ein fremdes Land gehen, dann auf die Ehre gehen, auf die Felder gehen, nicht wissen, was kommt, dann nachher noch den Mut zu haben, einen Heiratsantrag zu machen als moabitische Frau, die hat definitiv Mut gehabt. Aber der Boas auch. Das Thema Liebe, da fehlt uns jetzt der Raum, das zu fest darauf einzugehen, aber so die ganzheitlich vielfältige Liebe, Ich denke vielmal, dass wir Männer zwar schon die Radikalliebe haben im Sinn von hart und wahr, aber das ist sehr oft halt auch die einfühlsame Liebe fällt oder eben auch die aufopfernde Liebe, die will und kann dienen. Und letztlich, wenn ich auch das Gefühl habe, wenn manchmal in der heutigen Zeit wie verloren geht, ist das Thema eine gegenseitige Ehre. Bis hin zu öffentlich wertschätzen. Den anderen höher heben, wie ich bin. Und das als Mann wie auch als Frau. Yes, zweiter Punkt. Tue in Gottes Namen etwas Tapferes. Ich will hier den Zwingli zitieren, obwohl es natürlich ein bisschen heikel ist, weil er ja da kurz vor dem Krieg gesagt hat, aber er hat sich sowas so geärgert, dass niemand den Mut gehabt hat, vor allem von der Regierung, dazu herzustehen und zu sagen, jetzt kämpfen wir für das Evangelium. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob der Kampf denn der absolut richtige Weg ist, dort und so, sei dahingestellt. Aber was mir einfach gefällt, ist der Satz, tut in Gottes Namen etwas Tapferes. Vielleicht könntest du gerade die nächste Folie zeigen, uns in dem hinein. Sie aber sprach, warte, also das war Nomi, das finde ich aber cool. Nomi hat dann zu der Ruhe gesagt, wo sie all das gehört hat, was da abläuft. Sie aber sprach, warte nur ab, meine Tochter, bis du erfährst, wo es hinaus will. Denn der Mann wird nicht ruhen, er bringe es denn heute zu Ende. Männer, alle ihr, die eine Frau suchen, geht nicht schnell auf. Es gibt irgendwann einmal ein Nein, wo man sagt, okay, es ist Nein und Nein ist Nein. Aber manchmal denke ich, hey Mann, wenn Gott dir eine Frau aufs Herz gibt, gib nicht so schnell auf. Ich schaue jetzt extra ein bisschen zu den Älteren durch. Da hat jemand meint, ich schaue jetzt da die Jungen an und so. Aber geht nicht so schnell auf. Und das Gleiche gilt bei dem Guten, was wir sehen, was wir sollen machen. Geht nicht auf. Und sind mutig, gehen weiter für sie. Tapfer. So wie der Boas. Naomi hat gewusst, da wird etwas passieren. Und das Interessante in dem Sinne sind eigentlich drei Männer, habe ich am Anfang erwähnt, drei Männer, die eine Rolle spielen im Buch Ruth. Das eine war der Elimelech. Der heisst eigentlich Königssohn. Gott ist König. Gott ist König, der Elimelech. Der, der Hungersnot, ich meine, es ist ja nicht lustig. Wir haben ja noch nie eine Hungersnot gehabt. Aber die haben wirklich Hunger gehabt. Aber Hungersnot, ich gehe weg von meinem Volk, von meinem Land, von dem Land, wo Gott gesagt hat, ich bin treu, ich bin der König, ich werde schauen für euch, gehe weg zu den Moabiter. Er hat nicht das gelebt, was eigentlich sein Name verkündet. Er hat nicht das gelebt, was eigentlich sein Glauben würde beinhalten, nämlich Gott zu vertrauen. Und dann gibt's noch den Boas natürlich, der Verantwortung übernommen hat, der mutig und zielgerichtet für sich gegangen ist. Und dann gibt's eben noch einen dritten. Und das ist eben der andere Verwandte. Der Löser, der näher dran war, der hätte dürfen haben. Jetzt, der Boas ist eine Stadt gegangen. Und wie man das dort mal gemacht hat, das ist der öffentliche Ort, um öffentliche juristische Sachen zu regeln. Und hat gesagt, Ruth und Naomi, wir sind mit der Ruth gekommen. Und jetzt ist es so, dass Naomi das Land verkaufen will, damit sie überleben können. Und jetzt ist dann der nächste Löser gekommen und hat gesagt, und der Boas hat ihn angesprochen und jetzt noch schon der Name von dem, der ist einfach mega cool. Der Löser, der hat gar keinen Namen gehabt, sondern der Boas hat gesagt, so heisst es im Hebräisch, du so und so. Du so und so. Schaut, da kam der so und so, ist durch die Tür gekommen und der Boas hat ihn angesprochen, du so und so. Das heisst, ganz genau, ich sehe, und siehe, als der Löser vorübergehend von dem geredet, sprach Boas, komm du, oder eigentlich müssen wir übersetzen, so und so, und setz dich hierher, und er kam herüber und setzte sich dorthin. Das heisst, der Mann, der weiß schon ewig, dass ja die Ruth und Naomi zurück sind. Er weiß ja, dass er der Löser wäre und müsste da helfen. Und er hat nichts gemacht. Ich habe eine Predigt gehört von einem, der darüber geredet hat, und der hat dann nachher gesagt, der Mann ist ein fertiger, wie haben wir es geschrieben? Ich habe es noch cool gefunden, ich habe es aufgeschrieben. Schlappschwanz. Sowas von einem Schlappschwanz, oder? Der macht einfach nichts. Und in der Folgegeschichte kommt dann noch das raus, dass das einfach, gar keinen Namen, einfach der so und so. Ich finde es mega cool. Der so und so, oder? Also du so und so, jetzt ist es so, du könntest sie lösen, sie wird es verkaufen. Ja, ja, mal, ich will es kaufen, sagt er. Und dann sagt der Boas zum so und so, also wenn du sie, dann musst du die Ruth heiraten, das ist eine Moabiterin. Du musst ihre Kinder zeugen und der ganze Besitz gehört nachher der Ruth, der Nomi und dem Kind. Weil es geht darum in Israel, dass man den Besitz erhaltet von deinem Bruder. Es gehört ja dann nicht in dir. Und dann sagt er so und so, ja, dann mache ich es nicht, dann kannst du es du haben. So. Das ist der so und so. Nicht einmal namenswürdig. Herr Bibelübersetzer, die haben gesagt, ach, ich darf jetzt nicht auf dem aufreiten, es geht wertvolle Predigtdinge verloren. Aber vielleicht zeigt es uns ein bisschen, dass manche Männer einfach so und so sind, oder? Die so und so, das sind, hat übrigens der andere Prediger auch gesagt, das sind wie Dackelhunde, oder? Die laufen einfach in den anderen hinten rein. Meistens die eigene Ehefrau und vielmal einfach allen anderen Meinungen, oder? Das sind einfach so Dackelmänner. Aber der so und so, der hat eigentlich ein wahnsinniges Egoismus, eine Bequemlichkeit, ja wahrscheinlich auch eine Angst, ich komme zu kurz. Und der andere Prediger, eben, habe ich gesagt, der hat dann noch gesagt, und übrigens, das gilt auch für alle Frauen. Wenn ihr, haben wir es müssen aufschreiben, wenn du den Mann behandelst wie ein Kind, dann bekommst du auch nochmal ein Kind über. Mit dem Mann. Und wenn du nochmal ein Kind willst, dann behandle einfach deinen Mann weiterhin als Kind. Und er hat eigentlich mit dem sagen, ich glaube, wir verstehen es auch ein bisschen, dass es unser Auftrag ist, und jetzt wende ich mich wieder an die Männer, lasst uns unsere Frauen und unsere Mitmenschen so ansprechen, so ehren, so mit ihnen reden, was sie auch sind, nämlich ein Geschöpf, ein geliebtes Geschöpf von Gott. Und lasst uns so reden, auch ich sage jetzt, auch wenn wir Männer vielleicht noch nicht immer das ausleben, die Verantwortung und Mut und so, aber wenn Frauen Männer so behandeln und so mit ihnen reden, wie wenn sie es wären, dann können sie es auch werden. Versteht ihr das? So wie wir mit den Leuten reden und sie sehen, so können sie auch werden. Ich will an dieser Stelle noch etwas Zweites sagen. Epheser, da haben wir noch ein bisschen überlegt. Wirklich, heute Morgen habe ich es streichen. Und wo wir es noch davon hatten, dass die Predigt nicht zu lang werden, weil es einen Abendmahl gibt, dann denke ich, Halleluja, ich kann streichen. Aber ich streiche es jetzt nicht. Epheser 5. Wahrscheinlich das meist missverstandene Wort, aber das meist zitierte Wort und leider erst noch vom Mann. Und da wird einfach mal eine Bresche reinschlagen. Und so heisst Epheser 5, Vers 21, ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Da geht ja noch. Noch heisst es, ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter, wie dem Herrn Jesus. Und ein bisschen später heisst, ihr Männer liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und hat sich selbst für sie dahingegeben. Jetzt, wenn ich spannend, eben, es wird aus meiner Sicht völlig verzerrt und falsch verstanden, in der Regel. Und zwar, es fängt nur schon bei dem an, wenn der Paulus sagt, ihr Frauen, dann zitieren das bei mir immer Männer. Die Frau soll sich unterordnen. Das sind meistens Männer, die mir das sagen. Das steht in der Bibel. Und ich sage, da geht dich gar nicht an. Da hat der Paulus in der Frau geschrieben, nicht in dir. Schau mal du an, wenn er dir geschrieben hat, dann hast du Arbeit bis zum Tod. Es heisst nämlich dort, ihr Männer liebt eure Frauen, wie Christus die Gemeinde geliebt hat und hat sich selbst für sie dahingegeben. Das heisst, und jetzt ist die Frage, ob die Frau den Job vom Mann will. Du musst sterben für die Frau. Also Jesus ist gestorben für die Kirche. Er hat alles gegeben. Bis zum Tod. Und das soll die Liebe, der Inhalt, die Intensität der Liebe vom Mann sein. Er soll alles geben, bis zu seinem Tod. Ihr Männer sterbet. Heiratet und sterbet, hat man eigentlich gesagt. Das finde ich ein bisschen hart, weil ich finde, heiraten und leben so. Aber der Inhalt, die Intensität. Und für mich ist die Auflösung, ich würde lieben gerne, ich mache da meistens die Ehevorbereitung, ein bisschen intensiver, noch mehr darüber reden, aber ich will eigentlich zu der Quintessenz kommen, das wäre die nächste Folie. Denn am Schluss von dem Kapitel sagt der Paulus den auf eine ganz einfache Art, Darum auch ihr. Ein jeder habe lieb seine Frau wie sich selbst, die Frau aber ehre den Mann. Was Männer brauchen, ist schon auch, dass man sie streichelt und sagt, wie gut sie sind und so. Oder ein Kuss und so, das tut vielen Männern gut und so. Liebessprache von vielen Männern ist übrigens auch touchy sein, also so Berührung und so, das lieben die Männer. Und die Frauen mit der Zeit dann nicht mehr oder mit dem Alter und so. Aber anyway, das ist etwas anderes. Aber der Punkt ist schon der, dass sie die Tiefe der Seele Männer ehrt, eher brauchen. Dass man sie ehrt. Dass man sie lobt. Und vielleicht ist das auch etwas, was Paulus dem Mann hat wollen sagen. Oder vielleicht, ich meine jetzt den Frauen sagen. Hey, eure Männer brauchen das, dass andere sie auf den Sockel stellen, wo sie eigentlich hergehören, nämlich in die Verantwortung. Dass man sie ehrt für das, was sie können machen und vielleicht noch nicht ganz machen, aber auch für das, was sie machen, natürlich. Und Frau, und eben, wie gesagt, Mann, ihren Job ist klar. Also, den Bogen wollte ich schnell machen. Und jetzt zum Schluss. Mann, habe ich geschrieben, gilt für alle. Wie können wir unsere Charakterstärke entfalten? Und das ist eigentlich ganz einfach. Indem, dass wir die Verbundenheit zu Jesus pflegen. Der Boas, der ist so tief im Wort Gottes und der Gegenwart Gottes verwurzelt gewesen. Er hat alles nicht nur richtig gemacht, sondern ist mutig für sich gegangen. So. Und das Geheimnis liegt natürlich in dem hinein. Wir haben ja heute, im Gegensatz zu den Gläubigen im Alten Testament, zu früher, wir haben ja den Geist Gottes in uns hinein. Das heisst, wir haben das direkte Reden in uns hinein. Wir haben die Kraft in uns hinein, dass wir zu jeder Zeit können mutig sein, können Liebe, auch die radikale Liebe, die heisst Findesliebe, zeigen. Und wir haben Kraft zum anderen Ehren, auch wenn es uns jetzt nicht emotional am Herzen ist. Wir können das, weil der Geist Gottes in uns hinein steckt. Und der Schlüsselvers ist der, wo Jesus gesagt hat, du sollst den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit deiner ganzen Kraft und all deinen Gedanken lieben, willst du kannst. Weil der Geist Gottes in dir drinnen ist. Und da drinnen ist mir einfach noch wichtig zu sagen, es ist eine ganzheitliche Geschichte. Wir Männer tun viel mal lieben mit unserem Denken. Auch die Frauen. Außer am Anfang, wenn wir verliebt sind. Dann ist noch alles anders. Aber auch Gott lieben, nur mit dem Denken, macht uns mega hart und religiös. Oder wenn wir nur emotional Gott lieben, nur mit unseren Gefühlen, dann sind wir letztlich ein Fähnchen im Wind und wissen gar nicht, was gut ist. Oder wenn wir nur mit unserem Willen, ich will Gott lieben, dann werden wir irgendwann versagen. Es ist die innere Verbundenheit, wo es darum geht, dass wir sie durchziehen können bis zum Schluss. Dass wir jeden Tag und jede Herausforderung damit leben, Gott, du bist jetzt da und du hilfst mir. Und auch da möchte ich noch sagen, den Männern. Aber es gilt auch allen Frauen, die männlich sind. Nein, es gilt auch allen Frauen. So. Das auf Gottes Stimme hören, was er sagt, das ist nicht eine emotionale, frauliche Geschichte. Das auf Gottes Stimme hören, und das immer besser zu erkennen, jetzt hat er mir etwas gesagt. Das mache ich auch. Das ist zutiefst männlich. Und je mehr und je klarer wir hören, desto mehr und klarer wir können wir auch mutige Sachen tun. Und darum wünsche ich mir von Herzen, dass gerade wir Männer das lernen. Auch das 10-Sekunden-Prinzip lernen. Das 10-Sekunden-Prinzip heisst ja, wenn wir da tun wollen, was Gott jetzt gerade vor die Füße legt, dann heisst dem, das hat mal jemand ein Buch darüber geschrieben, tue als nächstes einfach das, wovon du ziemlich sicher bist, dass Jesus es möchte. Einfach mutig machen und dann innerhalb von 10 Sekunden. Und dann durch das anfangen zu lernen, was echt Gott lernen, wie Gott redet zu mir. Und wir merken, der hat ja wirklich gestimmt und so. Und ich habe dann das für mich noch so umgewandelt. Tue als nächstes einfach das, etwas Tapferes, Männliches, von dem du ziemlich sicher bist, dass Jesus es möchte. Wenn du das tust, du wirst Wunder erleben. Amen. Ich will noch beten. Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du jetzt in dem Moment uns Männer im besonderen Mass willst segnen. Und ich segne dich als das Mass, wo Gott dich trainiert gestellt hat. In die Situation, wo du jetzt bist. Ob jung oder alt, ob geheiratet oder noch nicht. Oder ob du in einer Herausforderung bist oder in Schwierigkeiten oder nicht. Der Herr segnet dich mit seiner Stimme, wo er immer lauter zu dir reden will. Der Herr segnet dich mit Mut, dass du künftig mutiger das tust, was Gott dir aufs Herz legt. Und wenn du dich mit Jesus willst, neu verbinden willst, weil du dich vielleicht auch von ihm ein bisschen gelöst hast oder gar nicht mehr mit ihm zusammen bist, dann kannst du mit mir jetzt im Herzen mitbeten. Jesus, du bist für mich am Kreuz gestorben. Du bist auferstanden und du hast mir den Heiligen Geist parat gestellt. Und ich will, dass du jetzt neu und wieder in mein Herz einkommst. Und ich danke dir, dass noch schon jetzt mit dieser Bitte du in mich einkommst und in mir hineinlebst. Und ich danke dir, dass du mir hilfst, als Mann und als Frau das zu leben, was du für mich bestimmt hast. Amen. Amen. Jawohl, das soll gerade auch der Übergang sein, das Abendmahl. Und da ist er auch. Das Abendmahl, wie ich es am Anfang gesagt habe, ist eine riesige Gelegenheit, sich neu mit Gott zu verbinden. Vielleicht auch seine Stimme zu hören. Das Abendmahl ist aber auch eine Gelegenheit, zum Lasten und auch Sünden ablegen. Und wenn du jetzt etwas hast und merkst, da habe ich falsch gemacht, konkret oder grundsätzlich im Leben, und ich will den Anspruch nehmen, dass Jesus für mich am Kreuz gestorben ist, dann tu das bekennen vor Jesus. Und wenn du Gelegenheit hast, sogar vielleicht mit jemandem zu reden, während dem Abendmahl und etwas in Ordnung bringen, dann tu es. Für das ist Gelegenheit da. Wir feiern das Abendmahl so, dass wir haben hinten zwei Tische und wir haben draussen zwei Tische, wo man einfach das Abendmahl überkommt oder auch nehmen und das Abendmahl einnehmen. Und in der Nähe von den Tisch hat es auch Bettler, zum Teil sind sie angeschrieben, wo man für sich einen Segen abholen kann, aber ihr könnt auch füreinander beten. Und ich freue mich immer, wenn man das Abendmahl, also wir haben genug Zeit, wir haben drei Lieder, wir müssen nicht gerade aufs Mahl gehen und vor allem kann man auch ein bisschen verweilen rund um den Tisch. Ist noch fast besser. Nicht bloß für die Stuhlpolster, sondern vor allem für uns. Wenn wir vielleicht ein bisschen verweilen dort und mit Jesus redet. So wie es Gott euch aufs Herz gibt. Lasst euch Zeit. Wir singen mindestens drei Lieder, wo wir einfach die Gelegenheit haben, das Abendmahl einzunehmen. Und wenn du es aber mal nicht möchtest oder nicht kannst einnehmen, der Herr segnet dich und er ist mit dir. Und geniesst die Zeit mit ihm zusammen jetzt. Jesus hat aber mal so eingesetzt und gesagt, hey, das ist mein Leib, das Brot, das ist wie mein Leib, das gebrochen wird am Kreuz für dich, für deine Sünden. Und er hat den Traubensaft genommen, oder den Wein, dort mal wahrscheinlich war, und er hat gesagt, trinket alle daraus, alle sind eingeladen. Das ist das Blut von der Vergebung. Der Herr ist mit uns. Amen.